Herzlich willkommen beim Kinderwunsch-Podcast Sehnsucht Baby, dem Podcast über all die Themen, die dich auf deinem Weg zum Wunschkind beschäftigen. Ich bin Gloria, selbst seit 2019 auf Kinderwunschreise und freue mich, dass du dabei bist. Hallo meine Liebe und herzlich willkommen zur offiziell ersten Folge von meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und ich möchte heute als allererstes über das Thema sprechen, Ratschläge sind auch Schläge. Das hat mich in dieser ganzen Kinderwunschzeit bis jetzt sehr, sehr intensiv begleitet, wie oft man sich mit ungebetenen Ratschlägen abfinden muss. Und wie man auch lernen muss, darauf zu reagieren und für sich selber einen Weg finden muss, damit umzugehen. Leider habe ich kein Patentrezept für euch, aber ich kann zumindest davon berichten, was ich mir schon alles für Ratschläge in dieser Zeit anhören musste und welchen Weg oder welche Antworten ich für mich gefunden habe. Vorab ist mir natürlich auch wichtig zu betonen, dass ich mir ganz sicher bin, dass niemand in unserem näheren Umfeld, niemand, der uns nahe steht, das jemals böse meint. Ich glaube eher, dass diese ungebetenen Ratschläge aus einer Unbeholfenheit herauskommen, wenn eben jemand von unserem unerfüllten Kinderwunsch hört und gar nicht weiß, wie er darauf reagieren soll. Ich habe mir die Top 10 der ungebetenen Ratschläge mal rausgeschrieben und noch einmal Revue passieren lassen, wie das damals so für mich war, wenn mir das jemand an den Kopf geknallt hat. Der Klassiker ist ja erst einmal in einer ganz entspannten Runde mit Freunden, von denen vielleicht manche auch schon Kinder haben, dass man, wenn man schon länger zusammen ist oder vielleicht sogar verheiratet ist, irgendwann die Frage gestellt bekommt, und wann ist es denn bei euch soweit? Ich glaube, ganz schwierig an dieser Frage ist, dass man das Gefühl hat, das Umfeld ist überhaupt nicht sensibilisiert dafür, wie privat diese Frage ist. Ich würde auch nicht fragen, und wie oft habt ihr eigentlich noch Sex? Also es wird ein bisschen so bagatellisiert wie die Frage, und wann wollt ihr ein Haus bauen oder wann wollt ihr heiraten? Und ich glaube auch, dass diese saloppe Frage nur von Menschen kommen kann, die selbst überhaupt keine Probleme mit dem Nachwuchs hatten. Also die selber keinen langen Kinderwunschweg hinter sich haben oder bei denen es einfach so, ups, geklappt hat, ach, gleich im ersten Zyklus, ach, gleich die Pille abgesetzt und hat sofort geknallt. Ich glaube, wenn man diesen romantischen Weg gehen durfte, dann kann man diese Frage auch so salopp raushauen. Deswegen denke ich auch, dass es eben niemand, der diese Frage stellt, böse meint, weil sie wissen es nicht besser. Es kann ja eben auch so einfach sein. Jetzt kommt es natürlich auch immer darauf an, wie eng ist man denn mit dieser Person, die diese Frage stellt? Sind das jetzt flüchtige Bekannte der Eltern, die man kennenlernt? Oder sind es wirklich enge Freunde schon seit der Kindheit? Also da muss man für sich selber abwägen, wie offen man mit dem Thema umgehen will. Wenn es jetzt Personen sind, die mir nicht so nahe stehen, dann würde ich eher sagen, ach, wir lassen uns noch ein bisschen Zeit oder haben wir noch nicht drüber nachgedacht. Wenn es jetzt aber enge Freunde sind, also bei uns muss ich sagen, sind die alle eingeweiht. Die wissen Bescheid, was wir für einen Weg hinter uns haben und dass es eben nicht so einfach ist und sind da auch sehr supportive, muss ich sagen. Deswegen haben mein Mann, der Konstantin und ich auch immer gehen wir nach dem Motto Flucht nach vorne und versuchen ganz offen damit umzugehen, dass wir zum Beispiel sagen, das ist bei uns nicht so einfach oder ja, wir haben leider schon 3 Fehlgeburten gehabt. Und wenn einem mal nicht danach ist, offen und ehrlich zu sein oder das Thema jetzt auszuschlachten, dann kann man auch sagen, du, die Frage ist mir gerade zu privat oder du, über das möchte ich im Moment nicht reden. Und ich glaube, unter Freunden muss das okay sein, wenn man das sagt und gerade auch bei Familie. Ich hatte auch schon den Fall, dass mir ein entfernter Bekannter, sage ich jetzt mal, die Frage gestellt hat, na, macht ihr jetzt ein Baby? Und dann habe ich auch zurückgeschrieben, du, ich möchte dich nur darauf hinweisen, dass das für manche eine sehr verletzende Frage sein kann und du gar nicht weißt, welchen Punkt du da triffst in dem Moment. Ich weiß, du meinst es nicht böse und hast sicher die allerbesten Absichten, aber bitte, ich nehme es dir jetzt nicht krumm, aber bitte sei in Zukunft vorsichtig, wem du diese Frage stellst. So wir alle, die ihr diesen Podcast hört und ich, wir sitzen im selben Boot und wir gehen da eine harte, lange Zeit durch und müssen nicht immer darauf achten, dass das Umfeld happy mit unserer Antwort ist. Ich finde, wir können uns durchaus das Recht herausnehmen, Leute dafür zu sensibilisieren, dass sie anders mit dieser Frage umgehen oder dass sie darauf achten, wie gut sind wir wirklich befreundet, dass ich das fragen kann. Und wem es total auf den Sack geht, der kann auch mal sagen, wir wollen keine Kinder oder haben wir uns noch keine Gedanken drüber gemacht. Also das Thema möglichst schnell vom Tisch zu haben, kann man auch diese Möglichkeit wählen. Wobei ich zur Verteidigung mancher auch sagen muss, ich war, glaube ich, mit Mitte 20 genauso. Also ich wäre da auch ganz blauäugig und verblümt in so eine Situation geraten, dass wenn ich auf einer Hochzeit war, dass ich dann frage, und plant ihr auch Nachwuchs? Deswegen, es wird nie so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und ich glaube, wer eben in diese Situation nicht selber drin steckt, der meint das niemals böse. So, Top 9. Der Klassiker, den ihr sicher alle auch schon gehört habt. Entspannt euch mal, dann wird das schon. Ach, diese Worte klingen so herrlich nach in meinem Ohr. Warum triggert mich das so? Warum triggert uns das so? Für mich die einzig richtige Antwort: Ach so, dann bin ich jetzt schuld, dass es nicht klappt, weil ich mich ja so stresse. Das ist ganz klar eine unbewusste Schuldzuweisung. Weil wenn es so einfach wäre, sich zu entspannen, dann wäre ja Stress ein Verhütungsmittel. Wozu dann noch Kondome und Pille und Sonstiges? Und wie wir alle von unseren Großeltern wissen, wurden auch im Krieg Kinder gezeugt. Und das passiert auch heute. Und in Hungersnöten wird Nachwuchs gezeugt. Und mehrere Studien haben schon bewiesen, dass Stress nachweislich nicht die Fruchtbarkeit einschränkt. Also der normale Alltagsstress, den wir in der Beziehung, mit der Familie, im Job ausgesetzt sind, der verhindert nicht, dass man schwanger wird, dass sich ein Embryo einnisten kann, dass man ein gesundes Kind bekommt. Anders ist es, wenn man zum Beispiel Leistungssportler ist oder auf einem Level trainiert, dass man keine Periode mehr bekommt und dementsprechend auch keine Eisprünge hat, ja, dann kann es passieren, dass dieser Stress, den ich meinem Körper zuführe, dazu führt, dass ich keine Kinder bekomme. Deshalb ist meine Lieblingsantwort darauf immer: Mensch, danke, dass du das sagst. Wenn ich da mal früher drauf gekommen wäre, dann hätte ich mich ja nur mehr entspannen müssen und hätte vielleicht schon 3 Kinder. Und ja, wir kennen alle die Geschichten, wo die Freundin von meiner Nachbarin XY, die hat dann das Thema Kinderwunsch einfach beiseite gelegt und sich voll in die Arbeit gestürzt und auf einmal war sie schwanger. Oder ja, die haben dann adoptiert und kaum war das Baby da, war sie auf einmal schwanger. Ja, diese Geschichten gibt es und die gibt es aber in sehr wenigen Prozent der Fälle. Und man hört die eben, weil es so spezielle Geschichten sind, die eben nicht tagtäglich vorkommen. Die vielen kinderlosen Paare, die vielleicht manchmal sogar kinderlos bleiben, von denen hören wir eben nicht. Und weil ich es jetzt schon so schön kurz in den Raum geworfen habe, der nächste schöne Ratschlag: Adoptiert doch einfach! Ja! Das ist ja so einfach. Also da muss man überhaupt keine Listen ausfüllen und Anträge stellen und vielleicht jahrelang warten und einen Lebensbericht ausfüllen. Und also ich könnte jetzt eine lange Liste an Dingen vorlesen, die es braucht, damit man ein Kind adoptieren kann. Liebe Freunde, I have news, es ist nicht einfach. Mal abgesehen von der ganzen Bürokratie, die man durchlaufen müsste, um ein Kind zu adoptieren. Und das kann ja auch ein paar Jahre dauern. Hat sich jemand schon mal die Frage gestellt, ob man das überhaupt möchte? Ist es egoistisch zu sagen, ich will aber gerne ein eigenes biologisches Kind? Ist es egoistisch zu sagen, das soll bitte zur Hälfte mein Mann und zur Hälfte ich sein? Oder eben auch bei homosexuellen Paaren ist es egoistisch zu sagen, wir holen uns eine Eizellspende oder eben eine Samenspende und machen das so, aber das Kind soll irgendwie mein Fleisch und Blut sein. Ich finde das zum Beispiel absolut legitim und mein Mann ist auch der Meinung, ich möchte aber ein Mini-Me und ich will ja, dass das unser Kind ist und um Gottes Willen Adoption in allen Ehren. Und ich finde das ganz bewundernswert, dass es Leute gibt, die sagen, ich möchte aber einem ganz armen Kind eine tolle Zukunft bieten und dem was Gutes tun und die diese Opferungsgabe haben und das auch gerne machen wollen, für die das der richtige Weg ist. Bitte, bitte, unbedingt. Und ich bin ganz, ganz froh, dass es diese Möglichkeit gibt. Aber, und da bin ich wieder bei dem Punkt, wie bei allen Ratschlägen, diese saloppe, na adoptier doch einfach, das kommt nur von jemandem, der entweder keine Kinder will oder der schon eigene Kinder bekommen hat. Weil jeder, der weiß, wie kompliziert es ist zu adoptieren, der würde niemals das Wort einfach und Adoption zusammen im gleichen Satz verwenden. Daran knüpft sich natürlich auch schon der nächste schöne Ratschlag an. Ja, wieso macht ihr keine Eizellenspende? das ist wieder das gleiche Thema für mich. Eine Eizellspende ist aber nicht mein Ei. Das heißt, mein Mann würde mit einer anderen Frau ein Kind haben, das vielleicht in meinem Bauch wächst, aber ja nicht biologisch mein Kind ist. Und ich finde, das kann man als Erklärung oder als Antwort auf diese Frage auch durchaus sagen, ne? Dass es völlig okay ist, ein eigenes Kind zu wollen. Und ich bin aber unfassbar dankbar, dass es die Möglichkeit der Eizellspende gibt, ne? Und ich weiß, dass das für ganz viele Frauen wirklich die Lösung ist und auch die Erfüllung ist und die mit einem Kind, das durch eine Eizellspende entstanden ist, auch wahnsinnig glücklich werden. Und es ist wunderschön, dass das möglich ist. Leider ist es in Deutschland nicht möglich. Also ich lebe ja in Wien. In Österreich ist Eizellenspende erlaubt. Fragt mich nicht, warum Deutschland da nicht mitzieht. Ich glaube, es hat was mit Embryonenschutzgesetzen zu tun. Aber ich finde das ganz, ganz schlimm, dass eben die Frauen, die in Deutschland leben, dann ins Ausland fahren müssen. Weil was macht es für das Land Deutschland für einen Unterschied am Ende? Wenn für eine Frau die Eizellspende die einzige Lösung ist, ein gesundes Kind zu bekommen, dann wird sie das tun. Ob sie das in Deutschland tut oder in Dänemark oder in Österreich, ich verstehe den Nachteil für das Land nicht, warum sie das verbieten. Aber gut, das wäre jetzt eine politische Diskussion und da kenne ich mich auch zu wenig aus. An dieser Stelle möchte ich allen Frauen, die Eizellenspenderinnen sind, ein großes, großes Dankeschön aussprechen, weil das eine wirklich selbstlose Tat ist, Leuten zu helfen. Und das finde ich ganz, ganz wunderbar. Also zusammengefasst, Adoption, Eizellenspende, Samenspende ist eben nicht für jedermann die beste Lösung, weil manche Menschen eben einfach gerne sich ein eigenes Kind wünschen. Mein Mann und ich sagen immer so schön, über die Brücke gehen wir, wenn wir davor stehen. Ich denke, wenn man alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft hat und merkt, aber der Wunsch nach einem Kind ist nach wie vor so, so groß, dann macht man sich die Gedanken über Adoption. Aber doch nicht, wenn man jetzt 2 Jahre versucht, ein Kind zu kriegen und man hatte irgendwie 2 Fehlgeburten, dann ist der nächste Schritt nicht die Adoption. Also da gibt es ja noch ganz, ganz viel dazwischen, was eben viele Leute, die sich damit nicht beschäftigen müssen, auch nicht wissen. Und von diesen Menschen, die sich damit nicht beschäftigen müssen, gibt es einen ganz, ganz lustigen Ratschlag. Nimm doch Kurkuma, trink goldene Milch, dann wirst du schwanger. Ihr habt sicher alle schon davon gehört, ja, Kurkuma soll entzündungshemmende Eigenschaften haben. Es ist aber auch kein Fruchtbarkeitsmittel, ne? Das ist kein Clomiphen, das ist kein Letrozol, das ersetzt keine Kinderwunschbehandlung. Natürlich gibt es super Nahrungsergänzungsmittel, die unseren Körper unterstützen können, die vielleicht die Fruchtbarkeit, den Zyklus unterstützen können. Aber von Kurkuma allein ist leider noch keiner schwanger geworden. Zumindest ist es nicht wissenschaftlich belegt. Klar gibt es die Geschichten, meine Freundin hat ein Jahr goldene Milch getrunken und dann wurde sie schwanger. Wissen wir denn, ob sie das nicht auch geworden wäre, wenn sie Cola Zero getrunken hätte? Entschuldigung, Markenname, darf ich das? Ich sag mal ja, egal. So, es gibt ja neben der Frau ja auch noch den Mann, der zum Kinderwunsch beiträgt. Wenn jetzt der Mann ein schlechtes Spermiogramm hat, dann kann die Frau am Tag 15 Kilo Kurkuma essen und wird davon nicht schwanger werden. Das gehört halt auch immer zu diesen Ratschlägen. Die Leute, die einen Ratschlag geben, wissen ja oft gar nicht, was der Grund ist. Oft weiß es ja das Kinderwunschpaar selber noch nicht. Oft wissen es die behandelnden Ärzte noch nicht. Also wenn es so einfach wäre, dann hätten wir keine Kinderwunschzentren. Sowas regt mich zu sehr auf. Da würde ich mich jetzt in Rage reden, wenn ich von diesem Thema jetzt nicht weggehe. Also komme ich zu den Top 5. Du musst positiv denken. Du musst positiv bleiben. Ja, ich glaube, wir kennen alle diesen Moment, wenn wir spüren, und die Menstruation kommt wieder. Und wieder ein Zyklus, den es nicht geklappt hat und auf in den neuen. Und immer wenn die Menstruation vorbei ist, dann haben wir wieder diesen Funken Hoffnung und denken auch positiv. Ah, diesen Monat könnte es jetzt soweit sein. Jetzt könnte es klappen. Wir haben sowieso alle 28 bis 35 Tage oder je nachdem, wie lang euer Zyklus ist, wir haben sowieso dieses Auf und Ab. Wir haben diese positive Phase kurz vor dem Eisprung, wo wir denken, ja, dieses Mal wird's, das spüre ich. Und wenn wir dann unsere PMS spüren oder uns der Menstruation nähern, dann merken wir schon, ja, scheiße. Und dann dürfen wir uns auch ärgern und dann dürfen wir traurig sein und dann dürfen wir enttäuscht sein. Und ja, es gibt dieses tolle Buch The Secret und es gibt den Wunsch ans Universum. Das mag für viele Frauen auch total hilfreich sein und in vielen Lebenslagen auch manchen helfen. Wir sagen in Österreich immer so schön, hilft's nichts, schaut's nichts. Also wem das gut tut, dran zu glauben, dann bitte feel free. Also alles, ich sage immer, wer heilt, hat recht. Und wenn es ein Buch ist, wenn ich jetzt nur bei mir persönlich schaue, wie oft ich schon positiv gedacht habe und wie oft ich nicht schwanger wurde, dann muss ich das leider widerlegen. Aber etwas Wahres ist dran, wenn wir die Phase von Selbstmitleid haben oder traurig und enttäuscht sind, dann sollten wir da auch irgendwann wieder rauskommen. Und es wird uns auf Dauer nicht fruchtbarer machen, wenn wir uns in diesem Selbstmitleid zu lange suhlen. Und ich glaube, dass es psychisch immer hilft, wieder in diesen positiven, in diesen hoffnungsvollen Gedanken reinzukommen. Und solltet ihr das Gefühl haben, dass ihr das von alleine nicht schafft, dann kann ich nur jedem eine gute Gesprächstherapie, keinen Life-Coach, sondern eine fundierte Gesprächstherapie mit einem Psychotherapeuten ans Herz legen. Ich habe es selber gemacht. Nach meiner ersten Fehlgeburt schon war ich dann in therapeutischer Begleitung und habe ja danach noch 2 Fehlgeburten gehabt. Und diese Therapeutin hat mir sehr, sehr geholfen. Und wenn ihr euch nicht zum Therapeuten traut, dann habt eine Vertrauensperson, mit der ihr sprechen könnt, weil das muss raus. Man kann nicht seinen Frust immer nur mit sich alleine ausmachen. Und klar, der Partner ist zwar auch da, aber der hängt ja auch mit drin. Und der hat vielleicht auch seine eigenen Sorgen und Gedanken dazu, mit denen er euch nicht belasten will. Deswegen finde ich eine unparteiische Person von außen immer sehr, sehr hilfreich. Ja, sorry, falls irgendwelche Life-Coaches da draußen zuhören oder jemand in einem Kinderwunsch-Coaching sich befindet. Ich habe es in meiner Intro-Folge schon erwähnt, dass ich sehr pragmatisch und rational bin. Und ich persönlich halte wenig von Post-its am Spiegel, die sagen, ich bin genug und es darf leicht sein und du darfst glücklich sein. Jeden, den das gut tut, viel Spaß damit. Für mich persönlich ist es nichts. Ich halte mehr von fundierten, psychologisch ausgebildeten Personen, die einem da durchhelfen. Jetzt habe ich mich total verzettelt. Wir waren beim Positivdenken. Genau, also Positivdenken schadet bestimmt nicht. Ist aber auch keine Kinderwunschbehandlung. Deswegen die Antwort, die ich immer gebe, danke, dass du das sagst. Hätte ich immer positiv gedacht, hätte ich vielleicht schon 5 Kinder. Diese Antwort passt erstaunlich oft. Ich weiß, ein bisschen Ironie halten manche nicht so gut aus, aber ich finde, in unserer Situation ist es angebracht und ist erlaubt. Und wir kommen zur nächsten schönen Aussage. Also, ich habe eine Freundin, bei der war das so. Und dann hört man natürlich Wundergeschichten. Wie ich schon vorhin kurz erwähnt habe, ja, die hat adoptiert und dann wurde sie schwanger. Oder die waren auf Hochzeitsreise und haben schon 3 Jahre versucht und dann wurde sie auf einmal schwanger. Ja, wir wissen, diese Wundergeschichten gibt es und das freut mich sehr für diese Frauen und für alle da draußen, wo das so funktioniert. Und wir hatten den Termin im Kinderwunschzentrum und 3 Tage vorher hat sie den positiven Test in der Hand. Ja, das gibt es. Aber jede Diagnose, jedes Kinderwunschpaar hat andere rein körperliche Probleme, wo sie eben manchmal medizinische Hilfe brauchen. Und wie gesagt, da können die Freundinnen und Freunde und Familienmitglieder eben nicht reinschauen, weil man will jetzt auch nicht jedem seine persönliche Krankheitsgeschichte exakt auf die Nase binden oder erzählen, wie das Spermiogramm vom Freund denn das letzte Mal ausgefallen ist. Es gibt eben Dinge, die sind privat und die muss auch nicht jeder wissen und das ist okay. Eine kleine Verteidigung gibt es aber dazu, zu sagen, na, bei meiner Freundin war das so, ist zumindest kein blöder Ratschlag. Ich glaube, es ist einfach eine Mutmachgeschichte. Wenn jemand da steht und sich denkt, oh Gott, was sage ich denn da jetzt drauf, wenn die schon so lange versuchen, ein Kind zu kriegen? Na, ich erzähle mal was Positives, vielleicht macht dir das Mut. Ich glaube, es ist tatsächlich von Herzen gut gemeint, aber man kann ja nicken und lächeln und das geht halt bei mir links rein und rechts raus und dann sage ich, ach ja, schön, ach, freut mich ja für sie, na, ist ja toll. Welchen Ratschlag ich auch noch ganz schön finde, der passt ein bisschen zu, na, stress dich nicht zu sehr. Fahrt doch mal in Urlaub, dann klappt das schon. Ich meine, wie oft hört man diesen Satz, um Gottes Willen? Ich kann euch ja persönlich, wir sind ja hier ganz unter uns, erzählen, dass wir auf Hochzeitsreise waren auf den Malediven. Da waren wir 5 Monate nach unserer Hochzeit, weil wir wollten ja nicht in der Regenzeit dahin fliegen und so. Und ich schwöre euch, auf dem Flugzeug, auf dem Weg nach Malé, bekam ich Schmierblutungen. So an Zyklustag 14 oder so und dachte mir, aha, was ist jetzt los? Naja, vielleicht das Flugzeug, die Aufregung von der Reise und so. Und schrieb meiner Gynäkologin dann 3 Tage später, ich habe jetzt Schmierblutungen bekommen mitten im Zyklus, muss ich mir jetzt Sorgen machen, was kann das sein? Und sie meinte, naja, so eine Reise ist auch schon mal anstrengend für den Körper und überhaupt ist ja dann ein Klimawechsel und da ist das ganz normal. Und 2 Wochen lang hatte ich Schmierblutungen. Ich glaube, ich war die einzige Frau auf dieser Welt, die auf ihrer Hochzeitsreise nicht mit ihrem Mann geschlafen hat. Das kann man ja handhaben, wie man will. Mir ist das irgendwie unangenehm. Ich mag das einfach nicht. Also so viel zum Thema, fahrt mal in den Urlaub, dann klappt das schon. Niemand kennt deinen Zyklus und unser Körper macht manchmal lustige Sachen. Also es ist kein Garant, schwanger zu werden, wenn man in den Urlaub fährt. Leider. Ach, wäre das schön. Deswegen finde ich, die einzig richtige Antwort ist wieder die Flucht nach vorne. Ach, daran habe ich ja noch gar nicht gedacht. Na, das muss ich meinem Mann einmal vorschlagen. Na, dann probieren wir das. Ich sag dir dann, wie es ausgeht. Man kann natürlich immer vorher sagen, du, ich weiß, du meinst es bestimmt gut, aber Ironie finde ich halt immer ein herrliches Mittel, die Leute ein bisschen anzustupsen, so, hey, das ist gerade total unangebracht, was du da sagst. Lass das bitte. Und wenn ich mal so nachzähle, wie oft ich jetzt mit meinem Mann mittlerweile schon über die Jahre im Urlaub war, hätten wir, glaube ich, eine halbe Fußballmannschaft zusammen, wenn das denn funktionieren würde. Also meine Antwort in dem Fall dann immer, ach so, wir waren schon 6-mal im Urlaub, hat nicht funktioniert. Und jetzt? Also ich glaube, ihr wisst alle ganz genau, wie sich das anfühlt, wenn man diesen Ratschlag bekommt und man möchte die Hände über dem Kopf zusammenfalten und sagen, um Gottes Willen, ich glaube nicht, dass du das gerade gesagt hast. Also atmen, nicken und lächeln. Und so lächerlich wie der Urlaubsvorschlag ist ja auch der tolle Vorschlag, du darfst einfach nicht immer dran denken. Denk einfach nicht dran. Hör einfach auf, ständig dran zu denken. Ja, vielleicht hast du schon mal gehört von der Story, denk nicht an einen blauen Elefanten. Woran denkst du? Natürlich an einen blauen Elefanten. Wie soll eine Frau, bitteschön, die jeden Monat durch ihren Zyklus geht, ihre Periode bekommt, spürt, dass der Eisprung kommt, die in ihrem Körper drin steckt, wie soll sie es schaffen, nicht dran zu denken? So, wir können aus unserem Körper ja nicht raus und sagen, ich lege den jetzt ab, weil dann werde ich nicht daran erinnert, dass es gerade wieder nicht geklappt hat oder dass diesen Monat der Eisprung ausgeblieben ist. Alle 4 Wochen müssen wir wieder bangen und hoffen, ob es jetzt was geworden ist. Und dann haben wir immer wieder diese Enttäuschung, wenn die Periode wieder einsetzt. Das heißt, für uns Frauen ist es quasi unmöglich, weil wir in diesem Körper drin stecken, nicht dran zu denken. Wir wissen, mein Körper ist potenziell in der Lage, schwanger zu werden. Ich weiß, wenn ein Mann zur Arbeit geht, hat er diesen Gedanken vielleicht nicht oder zumindest nicht jeden Tag. Ich glaube, dass für unsere Männer an der Seite es ein bisschen einfacher ist, wirklich einmal nicht dran zu denken und sich auf andere Dinge zu konzentrieren. Und klar wäre es schön, wenn wir das auch könnten. Ich habe zum Beispiel bei mir gemerkt, dass es eine Zeit gab, wo ich wirklich meinen ganzen Alltag zu sehr auf diesen Kinderwunsch ausgelegt habe. Also ich weiß, als wir die Hochzeitsreise geplant hatten, hatte ich immer im Hinterkopf, aber was ist, wenn ich dann schwanger werde? Dann müssen wir das alles stornieren und dann haben wir ja Kosten und dann können wir die Reise gar nicht antreten. Und wieder na, der Spruch, gehen wir doch über diese Brücke, wenn wir davor stehen. Man macht sich oft Gedanken, die man sich in dem Moment noch gar nicht machen muss und belastet sich mit Was-wäre-wenn-Fragen. Obwohl es ja noch gar nicht so weit ist. Also oft muss ich mich auch an der Nase nehmen und sagen, jetzt atme mal durch, du bist noch nicht schwanger, das Leben geht jetzt erst einmal weiter. Also insofern, das Nicht-Dran-Denken funktioniert natürlich nicht ganz, aber wir können versuchen, unseren Alltag möglichst normal weiterzuleben. Das heißt, auch mal eine Reise zu buchen für in einem halben Jahr und weiterhin zum Sport zu gehen und nicht versuchen, jetzt zu viel zu verändern, weil es könnte ja sein, dass ich schwanger bin. Klar, nach dem Eisprung werde ich es jetzt vermeiden, irgendwie mir jeden Tag die Kante zu geben und mit Freunden Party zu machen, wenn ich weiß, oh, vielleicht wächst da potenziell was, was ich mit Alkohol oder Zigaretten nicht schädigen will. Das ist ja selbstverständlich. Aber ich habe es bei mir selber eben auch gemerkt, als ich mich gezwungen habe, einfach den Alltag wieder zu leben wie vorher, dass wieder viel mehr Zuversicht, viel mehr Positivität einfach zurückgekommen ist, vielmehr von der Leichtigkeit, die ich hatte, bevor wir in den Kinderwunsch gestartet sind. Und was ich mich auch gezwungen habe in letzter Zeit, weil ich eine Zeit lang echt versunken bin, in Internetforen gelesen habe, in Facebook-Communities, wie geht's den anderen Kinderwunschfrauen. Ich höre Podcasts nach wie vor hoch und runter, die mit dem Thema zu tun haben, aber ich versuche das immer ein bisschen zu reduzieren. Mich den ganzen Tag damit zu beschäftigen, und gut, den ganzen Tag hat man nicht Zeit, aber sich in der Freizeit zu sehr damit zu beschäftigen, lenkt ja auch das Thema immer wieder zurück zu dem Kinderwunsch. Und ein bisschen haben wir das sowieso, weil wir nur mal in unserem Körper drinstecken. Wenn ich mich dann aber in jeder freien Minute noch hinsetze und Google und Foren durchforste, dann kann ich ja den Gedanken überhaupt nicht loswerden. Also ich glaube, es hilft uns wirklich, wenn wir uns in unserer Freizeit vornehmen, uns wieder ein bisschen mehr auf unsere Hobbys zu konzentrieren, Freunde zu treffen, mal wieder ein gutes Buch zu lesen, einen Film zu schauen, Quality Time mit dem Partner zu verbringen, mit der Partnerin und uns so gut es geht, einmal abzulenken. Ich glaube, das genügt schon. Man muss sich nicht zwingen, nicht mehr an den Kinderwunsch zu denken, aber man kann auf jeden Fall versuchen, sich den Alltag und die Freizeit mit viel mehr schönen Dingen zu füllen. Ich komme jetzt zum letzten Punkt an der Tagesordnung und das war bei uns zumindest die Frage, warum habt ihr denn nicht früher angefangen? Ich weiß nicht, ob du das auch schon erlebt hast, aber also ich bin jetzt Ende 30. Ich glaube, wenn man Ende 20 ist, kriegt man die Frage eher nicht gestellt. Bei mir war es so, ich habe meinen Mann kennengelernt, da war ich 33. Ich war vorher 11 Jahre in einer Beziehung, die sich dann getrennt hat, da war ich Ende 20. Das heißt, dann war mir klar, das wird jetzt ein paar Jahre dauern, bis ich überhaupt den Mann fürs Leben, sage ich jetzt mal, finde und bis man dann auch in der Beziehung so weit ist, dass man über Kinder überhaupt spricht. Man lernt sich ja nicht kennen und sagt, du übrigens, ich will Kinder und zwar gestern, also jetzt legen wir los. So schnell geht das ja nicht. Man will ja auch niemanden unter Druck setzen und man möchte auch für sich selber erst einmal rausfinden, ist das denn der Partner, die Partnerin, mit dem ich mir vorstellen kann, durch Kinder auch ein Leben lang verbunden zu sein. Das ist eine große Entscheidung und die bricht man nicht übers Knie. Also wir zum Beispiel haben die Verhütung abgesetzt, da war ich 35 und da war ich durchaus zuversichtlich, weil ich nicht trinke, nicht rauche, ich sportlich bin, ich mich ganz normal ernähre, nicht sonderlich ungesund. Und niemand hätte ja zu dem Zeitpunkt gedacht, dass das jahrelang dauern kann. Ja, und jetzt werde ich dieses Jahr 39 und ich weiß, dass wenn wir dann in eine Kinderwunschklinik gehen müssten, dass die Kasse eben nur noch irgendwie zuzahlt, bis die Frau 40 ist. Ich weiß, dass die Uhr tickt und da muss mir keiner um die Ecke kommen und sagen, na, hättest du mal früher angefangen. Natürlich jetzt im Nachhinein denke ich mir auch, hätte mir vor 10 Jahren jemand gesagt, dass das so ein schwerer Weg wird, hätte man vielleicht früher sich um die Kinderplanung gekümmert. Wobei ich aber auch ein Kind mit meinem Ehemann möchte und eigentlich nicht mit meinem Ex-Freund. Ich glaube, es hat schon alles seinen Sinn, wie es dann im Leben läuft. Und wenn man sich die Zeit nimmt und sagt, ich möchte jetzt meine Karriere verfolgen und mein Studium zu Ende bringen etc., dann ist das völlig legitim und das muss jeder für sich entscheiden, wann er bereit ist für die Kinderplanung. Wenn ich jetzt ein paar Freundinnen von mir anschaue, die Mitte 30 sind und auch in festen Partnerschaften, die auch noch nicht loslegen, dann kann ich immer nur sagen, schau, ihr müsst eh selber wissen, wann ihr euch dazu bereit fühlt. Aber ich kann euch nur aus meiner Erfahrung sagen, manchmal dauert es auch ein paar Jahre. Weil man jetzt beschließt, okay, lass uns ein Kind bekommen, heißt das nicht, dass man in 10 Monaten Eltern ist. Ich dachte das bei meiner ersten Schwangerschaft auch. Also als ich diesen ersten positiven Test in der Hand hielt, da war für mich ganz klar, in 10 Monaten sind wir zu dritt. Und ich freue mich natürlich bei jedem, wenn es auch so klappt und so soll es auch sein und das ist wunderschön. Aber man hat eben keine Garantie, wie viele Jahre es brauchen wird. Bei meinem Mann war es auch noch so, dadurch er 5 Jahre jünger ist als ich, musste er seinen Lebensplan vom Vaterwerden sowieso immens beschleunigen, weil er natürlich wusste, wenn er mit mir an seiner Seite alt werden möchte und wir möchten auch beide irgendwann Kinder, dann muss er jetzt ein paar Jahre früher loslegen, als er es vielleicht gedacht hätte. Also insofern haben wir früh genug losgelegt. Ich meine, wir waren 2 Jahre zusammen, dann haben wir die Verhütung abgesetzt. Ich finde, da kann uns keiner vorwerfen, dass wir zu lange gewartet hätten. Was ich mir allerdings schon wünschen würde, ist, wenn man schon jedes halbe Jahr zu seinem Frauenarzt, zu seiner Frauenärztin geht, dass die das vielleicht ein oder das andere Mal auch ansprechen und sagen, wollen wir uns vielleicht einmal den AMH-Wert anschauen, zum Beispiel. Für alle, die das nicht wissen, das ist das Anti-Müller-Hormon und das zeigt uns an, wie hoch die Eizellenreserve noch ist. Da gibt es eine bestimmte Tabelle, die uns anzeigt, was ist in der Norm und was liegt drüber und was liegt drunter. Wenn der Wert zu hoch ist, kann das auf ein PCO-Syndrom zum Beispiel hindeuten. Wenn der Wert aber sehr niedrig ist, kann das auf verfrühte Wechseljahre in manchen Fällen sogar hindeuten. Und dann wäre es doch nicht schlecht, wenn der Gynäkologe vielleicht vorschlägt, über Social Freezing nachzudenken, also das Einfrieren von Eizellen. Ich würde mir wünschen, mein Gynäkologe hätte vor 10 Jahren da drauf geschaut und das bisschen beobachtet und gefragt, wünschen Sie sich irgendwann Kinder? Er hat auch manchmal gefragt, aber das wurde dann immer so abgetan. Ach so, Sie sind ja noch jung, Sie haben ja noch Zeit. Mir fällt dazu auch immer wieder ein, dass ich mein Leben lang ja eingetrichtert bekommen habe, wie gut man nicht verhüten muss, damit man nicht sofort schwanger wird. Also wir haben unser Leben lang immer versucht, nicht schwanger zu werden. Deswegen denkt man auch nicht dran in dem Moment, wo man sagt, so, jetzt machen wir ein Baby, dass das vielleicht länger dauert. Man glaubt wirklich, ich setze die Verhütung ab und dann dauert das 2-3 Monate. Man kriegt das auch bei Freunden mit, bei Familie mit und das ist natürlich toll, wenn das so schnell klappt und ich wünsche es jedem. Aber eben dann geht man auch davon aus, dass das bei einem selber eben auch so schnell geht. Also sowieso prinzipiell muss jeder sein eigenes Tempo im Leben finden und es ist immer eine gemeinsame Entscheidung auch des Paares, wann sind wir denn bereit für ein Kind? Niemand kann euch vorschreiben, wann ihr loslegen müsst und wann der richtige Zeitpunkt ist und wann der falsche, weil es ist sowieso schwierig, wenn man zu früh Kinder kriegt, ah, bist du überhaupt schon reif dafür und willst du nicht erstmal Karriere machen und wenn man zu lange wartet, na, ihr seid aber spät dran, na, also so spät Mutter werden, das finde ich ja unverantwortlich, weil dann bist du ja schon 60, wenn dein Kind Abitur macht. Ja, dann ist das eben so. Und das Wichtigste ist doch, dass unsere Kinder sich geliebt fühlen und ein erfülltes Leben haben, egal ob wir 10 Jahre jünger oder älter sind. Du Liebe, ich glaube, da habe ich jetzt ganz viele Ratschläge und Themen angesprochen, mit denen du wahrscheinlich auch schon konfrontiert warst. Und ich weiß, ich habe nicht das Geheimrezept für die perfekten Antworten. Aber was, glaube ich, gut tut, ist zu wissen, dass man nicht alleine ist und dass wir ganz viele Frauen da draußen sind, die sich tagtäglich mit diesen Ratschlägen herumschlagen müssen. Vergesst nicht, wenn das wirklich Leute sind, die euch nahestehen, dann nehmt die zur Seite und sagt, bitte tu mir den Gefallen und sei in Zukunft ganz vorsichtig mit deinen Ratschlägen, weil das reißt eine Wunde auf, das verletzt mich, ich fühle mich da nicht ernst genommen, ich fühle mich belächelt, ich möchte bitte, dass du das lässt. Und das muss in Ordnung sein, wenn man das sagt. Man überlegt sich selbst ja sowieso am meisten, woran könnte es denn liegen? Mache ich irgendwas falsch? Könnte ich irgendwas noch besser machen? Wir zerfressen uns ja eh jeden Tag mit diesen Gedanken. Deshalb triggert es auch, glaube ich, so sehr, wenn man dann noch von außen diese Ratschläge bekommt von Leuten, die eigentlich gar nicht wissen, wie es uns geht und die überhaupt selber nicht in dieser Situation sind. Also abschließend kann ich nur sagen, wenn ein Ratschlag kommt, dann sei zu deinem Gefühl treu und sag, was dir auf der Zunge liegt. Wenn dein Gegenüber vielleicht nicht mit Ironie umgehen kann oder beleidigt ist, dann ist es so, aber das legt sich wieder. Das Wichtigste in der Situation ist immer, dass wir uns nicht angegriffen fühlen, dass wir uns keine Schuld für irgendwas geben und dass wir für uns einstehen. Du tust bestimmt alles, was du kannst für deinen Kinderwunsch und hast dir nichts vorzuwerfen und hast auch niemandem Rechenschaft abzulegen. Also geh in dich, lass die Ratschläge nochmal sickern und überleg dir vielleicht ein paar Antworten, die du immer parat hast und die du rausschießen kannst, damit es zu keiner unangenehmen Situation mehr für dich kommt. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe, pass auf dich auf und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist und ich will, dass du weißt, dass du nicht alleine bist. Tschüss!